DW Menschen und Märkte.
Mit Thomas Kohlmann aus dem Homeoffice herzlich willkommen. Ukraine-Hilfen, Inflation und Schulden, worum es beim G7-Finanzministertreffen auf dem Petersberg geht und brisante Ermittlungen, warum das Verfahren gegen den Zementhersteller Lafarge so explosiv ist. Das sind jetzt die Themen hier bei uns im Wirtschaftspodcast. Der russische Angriff auf die Ukraine steht im Mittelpunkt beim Finanzministertreffen der G7 auf dem Petersberg bei Bonn. Neben weiteren Finanzhilfen für die Ukraine geht es außerdem um die weltweit hohe Inflation und die Lage hochverschuldeter Schwellen- und Entwicklungsländer. Klaus-Rainer Jackisch mit den Einzelheiten.
Es ist ein idyllischer Ort. Hoch oben auf dem Petersberg bei Königswinter haben sich die Finanzminister mit Ausnahme Frankreichs sowie die Notenbankchefs der G7 zusammengefunden und schauen auf das liebliche Rheintal. Doch in Zeiten des Krieges ist in der Welt der Politik nichts idyllisch. Und so steht die Ukraine auch bei diesem Treffen ganz oben auf der Agenda. 5 Milliarden Euro braucht das Land jeden Monat nach Angaben des Internationalen Währungsfonds, um seinen Staatshaushalt zu stabilisieren. Für Beamte, Lehrer, Staatsbedienstete, aber auch für Rentenzahlungen. Die 7 führenden Industriestaaten sind grundsätzlich bereit, diese Hilfe, die vom ukrainischen Staatspräsidenten Volodymyr Zelensky nachdrücklich gefordert wird, zunächst für 3 Monate zur Verfügung zu stellen. Insgesamt also 15 Milliarden Euro. Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP, Gastgeber auf dem Petersberg, begründete dies heute Morgen so.
Die Ukraine kämpft mit beeindruckender, ich denke uns alle, beeindruckender Tapferkeit für Frieden und für ihre Freiheit. Sie verteidigt auch unsere Werte, die Werte der liberalen Demokratie. Aus diesem Grund sehen wir uns auch gemeinsam in einer Verantwortung, die finanzielle Handlungsfähigkeit der Ukraine in diesem Moment zu sichern.
Die finanziellen Mittel sollen der Ukraine in Form von Zuschüssen gewährt werden, die anders als Kredite nicht zurückgezahlt werden müssen. Doch genau darüber gibt es bislang noch keine Einigkeit. Unklar ist auch, wer von den G7-Ländern genau welchen Beitrag leistet. Klar ist nur, dass Deutschland, das derzeit die Präsidentschaft der G7 innehat, auf dem Petersberg einen Erfolg verbuchen will, zumal man unter Druck steht. Denn die Idee zu dem Hilfspaket stammt aus den USA. Washington hat bereits erklärt, die Hälfte der anstehenden Summe, also 7,5 Milliarden Euro, zu übernehmen. Die amerikanische Finanzministerin Janet Yellen machte dies bereits gestern Abend zum Auftakt der Veranstaltung noch einmal deutlich. Hier bei Bonn möchte ich meine G7-Kollegen ermutigen, uns zu unterstützen, die finanzielle Hilfe für die Ukraine aufzustocken. Die Ukraine hat Bemerkenswertes geleistet, um sich gegen Russlands Invasion zur Wehr zu setzen. Aber sie brauchen unsere Hilfe und sie brauchen sie jetzt. Der Krieg gegen die Ukraine dominiert auch in anderer Form die Agenda des Treffens, denn die Verwerfungen für die Weltwirtschaft sind erheblich. Insbesondere die Verteuerung von Rohstoffen und Energie und die dadurch angefachte Inflation fast überall auf der Welt. Die 7 westlichen Industrienationen, also die USA, Kanada, Japan, Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Italien, wollen auf dem Treffen ein gemeinsames Vorgehen koordinieren, bei dem insbesondere die Hilfsansätze der Regierungen und die geldpolitischen Maßnahmen der Notenbanken abgestimmt werden. Bundesfinanzminister Lindner zeigte sich optimistisch.
Putin wird seine Kriegsziele in der Ukraine nicht erreichen. Eines aber hat er bereits erreicht. Die internationale Kooperation ist so groß wie kaum jemals zuvor. Und das ist ein Grund zur Zuversicht.
Zuversicht, dass die internationale Zusammenarbeit auch in anderen Bereichen wie etwa dem Klimaschutz besser gelingen kann. Es ist dieses Signal, das die G7 vom Petersberg aussenden wollen.
Klaus-Rainer Jackisch berichtete aus Bonn. Um schnellstmöglich unabhängig von russischer Energie zu werden und die Energiewende zu beschleunigen, will die EU-Kommission 300 Milliarden Euro mobilisieren. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat dafür am Mittwoch einen Plan vorgelegt mit ehrgeizigen Zielen beim Einsparen von Energie und dem Ausbau erneuerbarer Energien. Aus Brüssel, Jakob Mayer.
Der erste Schritt ist getan. Die Europäische Union bezieht ein Drittel weniger Gas aus Russland als noch vor einem Jahr. Bis 2027 soll sie nach dem Plan der EU-Kommission ganz auf russische Energielieferungen verzichten, indem sie auf alternative Anbieter setzt, mehr Energie einspart und schnell auf Strom und Wärme aus Sonne, Wind und Wasser umsteigt. Kommissionschefin Ursula von der Leyen erklärt: Wir stecken uns nochmal deutlich höhere Ziele, um sicherzustellen, dass wir so schnell wie möglich unabhängig werden von russischen fossilen Brennstoffen. In den vergangenen Monaten hat die EU schon Rekordmengen von anderen Lieferanten bezogen. Künftig können die Mitgliedstaaten über eine Energieplattform gemeinsam Gas, Flüssigerdgas oder Wasserstoff einkaufen. Das soll helfen, bessere Preise zu erzielen. Falls Moskau den Gashahn ganz zudreht, schließt die Kommission einen Preisdeckel nicht aus, um die Kosten erträglich zu halten. Ein rasch und einfach umsetzbares Mittel, Energiesparen. Dadurch wären nach Ansicht der Kommission 5% weniger Gas- und Ölverbrauch erreichbar. Brüssel fordert die Mitgliedstaaten auf, Haushalte und Industrie entsprechend zu sensibilisieren und steuerliche Anreize zu geben. Kommissionsvize Franz Timmermans: Mit dem Radfahren statt mit dem Auto, die Heizung ein bisschen runterdrehen, die Klimaanlage im Sommer erst ab 25 Grad anschalten und vieles andere mehr. Auch kleine Schritte haben große Wirkung, wenn 440 Millionen Menschen mitmachen. Noch größere Wirkung erhofft sich die Kommission davon, schneller als geplant von fossilen Brennstoffen auf Energie aus Sonne, Wind und Wasser umzusteigen. Dabei baut die Kommission auf ihren Konzepten für den Green Deal auf, den nachhaltigen Umbau Europas. Energiekommissarin Kadri Simson: Die meisten russischen Energieeinfuhren können durch Energiesparen und durch Erneuerbare ersetzt werden. Deshalb schlagen wir vor, den Anteil der Erneuerbaren an unserem Energiemix bis 2030 auf 45% zu erhöhen. Bisher waren 40% vorgesehen. Dafür soll Sonnenstrom bis 2025 auf das Doppelte ausgebaut werden. Für öffentliche und gewerbliche Neubauten schlägt die Kommission eine Solarzellenpflicht ab 2025 vor, 4 Jahre später auch für Wohngebäude. Damit Energie aus Sonne und Wind schneller kommt, will Brüssel Genehmigungsverfahren anschieben und Vorrangflächen für den Ausbau ausweisen. Es kann 6 bis 9 Jahre dauern, bis das Genehmigungsverfahren für einen Windpark abgeschlossen ist. In bestimmten Bereichen wollen wir den Prozess auf 1 Jahr verkürzen. Das kostet gewaltige Summen. Kommissionschefin von der Leyen spricht von bis zu 300 Milliarden Euro bis 2030. Ihre Behörde von 210 Milliarden zusätzlichen Investitionen bis 2027. Das Geld soll unter anderem aus dem Corona-Wiederaufbaufonds kommen und aus Erlösen des europäischen Emissionshandels.
Untying Europe.
Europa von seinem größten Energielieferanten zu lösen, wird hart. Aber der ökonomische Nutzen, diese Abhängigkeit zu beenden, wird viel größer sein als die kurzfristigen Kosten unseres Programms. Nach den Worten des grünen Europaabgeordneten Rasmus Andresen müssen jetzt die Mitgliedstaaten die Finanzierung sicherstellen. Er sieht in dem Programm die richtigen Signale. Ähnlich der CDU-Europaabgeordnete Markus Pieper, der aber in einzelnen Bereichen zu strenge Vorgaben bemängelt. Umweltverbände begrüßen den geplanten Ausbau der erneuerbaren Energien. Sie fordern aber, bei beschleunigten Genehmigungsverfahren Umweltaspekte nicht außer Acht zu lassen.
Jakob Meyer war das aus Brüssel. Die französische Justiz darf weiter gegen den Zementhersteller Lafarge wegen Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit ermitteln. Das hat jetzt ein Pariser Berufungsgericht entschieden. Worum es genau geht und warum mit dem Ermittlungsverfahren juristisches Neuland beschritten wird, darüber berichtet Sabine Wachs aus Paris.
Das Urteil der Pariser Berufungsrichter gilt schon jetzt als Präzedenzfall. Denn bereits die Ermittlungen wegen Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit richten sich nicht gegen Manager oder Mitarbeiter des Zementherstellers Lafarge, sondern gegen das Unternehmen als solches. Claire Tessière von der Menschenrechtsorganisation ECCHR, die die Ermittlungen 2017 mit angestoßen hatte, bezeichnet die Entscheidung der Pariser Berufungsrichter als historisch. Es ist eine Entscheidung von enormer Tragweite, die Untersuchungen fortzuführen. Nicht nur für diejenigen, die die Ermittlungen angestoßen haben. Es wird hier klar, dass Unternehmen als moralische Personen für kriminelles Handeln zur Verantwortung gezogen werden können. Zwischen 2012 und 2014 soll Lafarge über seine syrische Tochtergesellschaft Millionen an Schutzgeld unter anderem an die Terrororganisation Islamischer Staat gezahlt haben. So soll das Unternehmen den Betrieb seiner Filiale nordöstlich von Aleppo gesichert haben. Jegliche Zahlungen an eine bekanntermaßen kriminelle Vereinigung, und wir sprechen hier vom Islamischen Staat, reichen aus, um sich der Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig zu machen. Das haben Richter des Pariser Kassationsgerichts, der höchsten Gerichtsbarkeit in Frankreich, schon im September entschieden, erklärt Claire Tessier dem ARD-Studio Paris. Die Berufungsrichter folgten dieser Argumentation. Sollten die Ermittlungen zu einer Anklage führen, wäre es das erste Mal weltweit, dass ein Unternehmen wegen solcher Verbrechen vor Gericht gestellt würde. Die Ermittlungen gegen Lafarge laufen bereits seit 2017. Lafarge-Holcim, wie der Konzern seit seiner Fusion mit einem Schweizer Baustoffhersteller heißt, hat Berufung angekündigt. In einer Stellungnahme heißt es: Das Lafarge vorgeworfene Verhalten entspreche nicht den Werten der Unternehmensgruppe. Die Vorgänge seien der Direktion bei der Übernahme von Lafarge 2015 verschwiegen worden. Zur Aufklärung der Vorwürfe will der Konzern vollständig mit den französischen Behörden zusammenarbeiten.
Informationen von Sabine Wachs aus Paris. Während in New York Außenministerin Annalena Baerbock zusammen mit ihrem US-Amtskollegen Antony Blinken auf einer UNO-Konferenz Maßnahmen gegen Nahrungsmittelengpässe gefordert hat, sucht man in Europa unter Hochdruck nach praktischen Lösungen. Nach Wegen, um verfügbares Getreide aus der Ukraine herauszubekommen. Das Hauptproblem sind dabei unterschiedliche Spurweiten der Eisenbahn. Und das lässt sich nicht über Nacht lösen. Aus Warschau, Jan Palokat.
Bauer Alex Lizica aus der nordukrainischen Region Tschernihiw ist ratlos. Er wird sein Korn nicht los. Und das liege nicht nur an direkten Kriegsauswirkungen in den Höfen, sagte er dem österreichischen Fernsehen.
Liegt aber auch zum Teil an der Logistik. Die Stadt Tschernihiw mit allen Industriebereichen hier komplett abgeschnitten vom Land, weil neben der Stadt Tschernihiw ist ein Fluss Desna und da sind alle Brücken hier praktisch zerbombt worden, inklusive die Eisenbahnbrücke. Insofern momentan haben sie dann irgendwie wiedergestellt und Passagierzüge fahren noch irgendwie, aber Warenzüge können gar nicht losfahren.
Die Ukraine, berühmt für ihre Schwarzerdeböden, ist eine Weltmacht bei Sonnenblumenkernen, aber auch einer der weltweit größten Produzenten von Getreide und Mais. Die ukrainischen Landwirte gehen davon aus, trotz des Krieges etwa 70% der Flächen kultivieren zu können, heißt es bei der polnisch-ukrainischen Handelskammer. Nur, wie kommt das Getreide dann auf den Weltmarkt? Die Schwarzmeerhäfen sind durch russische Schläge zerstört oder besetzt. Bleibt der Landweg über die Schiene, etwa über Polen? Doch das ist nicht so einfach. Das Problem besteht darin, dass die Verlade- und Transportkapazitäten in keinem Verhältnis zum Bedarf stehen, sagte Jacek Piechota, Vorsitzender der polnisch-ukrainischen Handelskammer, diesem Sender. Die Ukraine hat heute 20 Millionen Tonnen Getreide zu exportieren. In Friedenszeiten wurden 70% des ukrainischen Exports über den Seeweg abgewickelt, mit damals 3 bis 5 Millionen Tonnen im Monat. Unsere Kapazitäten schaffen nur ein Zehntel davon. Man tut alles, um die Umladeterminals durchlässiger zu machen, aber es ist klar, dass es nicht ausreichen wird. EU, Bundesregierung, Transitländer und das UN-Welternährungsprogramm arbeiten an Lösungen, die vor der Spruchreife stehen. Das erfuhr die RBB-Wirtschaftsredaktion aus Verhandlungskreisen. Mit an Bord die Deutsche Bahn, die mit ihren weltweiten Töchtern den ganzen Globus versorgen könnte und bereits eine sogenannte Schienenbrücke in die Ukraine aufgebaut hat, über die das Land mit Hilfsgütern versorgt wird. Sie könnte auch in Gegenrichtung funktionieren. Nur den entscheidenden Flaschenhals kann auch die Bahn nicht weiten. Noch aus Sowjetzeiten resultiert bei der ukrainischen Bahn eine andere Spurweite als im Westen und der Mitte Europas. Es muss umgeladen werden und die bestehende Infrastruktur schafft nicht Millionen von Tonnen. Der polnische Landwirtschaftsminister Henryk Kowalczyk meinte: Wir haben entschieden, unsere Grenzübergänge auszubauen, mit 24 Stunden Veterinärdiensten zu versehen, erweiterten Umlademöglichkeiten. Ich baue auf die sehr gute Zusammenarbeit der neuen polnisch-ukrainischen Transportgesellschaft, die sich dem Getreidetransport widmen wird. Unsere Häfen sind ebenfalls bereit. Aber hier liegt das Problem nicht. Es liegt an der Grenze. Derweil meldete das russische Staatsfernsehen, in der von Russland besetzten ukrainischen Region Cherson im Süden des Landes würden bereits frühe Sorten geerntet. Treibstoff, Saatgut und anderes sei von der Krim her bereitgestellt worden. Erdbeeren aus Cherson seien bereits auf Marktständen in Krasnodar oder Moskau zu haben.
Und mit diesem Bericht von Jan Palokat aus Warschau geht diese Ausgabe unseres Podcasts zu Ende. Simon Berghahn in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.